So, hallo und herzlich willkommen zur Team-Podcast-Folge Nummer 116. Mit mir an meiner Seite sind Dani und Nils. Hi, ihr zwei.
Hallo.
Hi.
Die Messe Spiel doch hat am vergangenen Wochenende stattgefunden und das hat uns zu dem Thema geführt, Messeloot. Wie geht ihr damit um? Bewusste, spontane Käufe, auch wenn kein Tisch frei ist, nehmt ihr dann trotzdem das Spiel mit? Wie lasst ihr euch beeinflussen von dem Spiel ungespielt oder müsst ihr es vorher spielen? Was für eine Meinung habt ihr? Dani, fang mal an.
Ja, also ich war auf der Spiel doch, deshalb auch der Themenvorschlag, weil ich mir da halt auch Gedanken drüber gemacht habe und gemerkt habe, dass das bei mir sehr unterschiedlich ist, je nach Messe, auf der ich bin. Also auf der BerlinCon zum Beispiel, wo es auch eine große Ausleihe gibt und man einfach auch was auf den Tisch bekommt und spielen kann. Oder jetzt auch auf der Spiel doch mit einer Spieleausleihe und einfach viel mehr Spielfläche, als das zum Beispiel die Spiel hat. Da testen wir dann auch viel mehr Spieler an und gucken auch vorher ganz genau, ob uns das gefällt, bevor wir es mitnehmen. Und auf der Spiel, wo es dann doch ein bisschen mühsamer ist, an einem Spieletisch einen Platz zu kriegen, man sich dann vorher anmelden muss oder wirklich lange warten muss, da machen wir das tatsächlich, obwohl wir viel länger vor Ort sind, jetzt so an der Zeit gemessen, weniger, weil uns das einfach zu anstrengend ist, da einen Platz zu finden zum Spielen. Und wir spielen da auch, aber deutlich weniger als auf diesen kleineren Messen oder Veranstaltungen. Ja.
Das heißt, deutlich häufiger ein Blindkauf oder nehmt ihr dann überhaupt gar kein Spiel mit und guckt euch das dann nur an?
Doch schon. Über die Jahre, also je größer die Sammlung geworden ist, desto weniger. Das ist mehr, informiert man sich über das, was man noch holt. Zumindest ist es bei uns so. Aber da passieren dann doch mehr Spontankäufe. Wenn man einfach nicht die Gelegenheit hat, das Spiel auszuprobieren oder einfach die Zeit dafür jetzt nicht investieren kann und möchte. Ja.
Ich muss da mal direkt eine Frage stellen. Und zwar bin ich ja so ein richtiger Messenoob. Das heißt, ich kenne die Spiel. Und da war ich auch erst zweimal. Ich kenne also weder Spiel doch noch BerlinCon. Also ich kenne natürlich die BerlinCon und ich kenne die Spiel doch, aber ich war da noch nicht. Und meine Vorstellung ist eigentlich, dass ich auf der Spiel doch, gut, da kann ich kaufen, aber auf der BerlinCon steht ja eindeutig das Spielen im Vordergrund. Ist das da überhaupt gut möglich, da Spiele zu kaufen?
Auf der BerlinCon sind auch Verlage vor Ort. Da kannst du dann auch was kaufen und auch Shops sind vor Ort, also die Spieloffensive ist dann auch dort, also auch da kannst du kaufen. Aber ganz klar, BerlinCon hat sich auf die Fahne geschrieben, einen riesengroßen Spielfläche zu machen und mit einer großen Spieleausleihe und du kannst dann dort spielen, was du willst. Die Spiel-Doch-Messe ist in eine ähnliche Richtung, ich würde sagen fast 50-50. Also die Spielfläche, die haben auch eine riesengroße Spielfläche mit einer Spielausleihe, wo du dir dann ausleihen kannst, was du möchtest. Aber der, die haben noch wesentlich mehr Aussteller dort, Verlage und Shops. Ja, aber eben auch eine ganz große Spielausleihe mit einfach freien Tischen, die keinem Verlag zugehörig sind, wo du dich dann hinsetzen kannst und spielen kannst, was du möchtest. Mhm. Musst dir es dafür aber auch selber beibringen. Also so Regelerklärer ist da nicht.
Mhm. Also Spiel ist ja schon so, dass ich immer das Gefühl habe, das ist drauf ausgelegt zu verkaufen. Ja. Und BerlinCon, da ist es jetzt quasi so Beiwerk irgendwie, gibt es halt auch die Möglichkeit, aber steht halt absolut nicht im Vordergrund und Spiel doch sehe ich jetzt so dazwischen.
Ja.
Ich glaube, die Verlage wollen jetzt auch auf der Spiel doch und auch, glaube ich, auf der BerlinCon Neuheiten rausbringen. Hm. Bis jetzt war ja eigentlich der Fokus immer auf der Spiel selbst, so wie ich jetzt aber mitgekriegt habe, dass sie ihre Neuheiten eben übers Jahr verteilen wollen, was ich auch ganz gut finde. Also auch da kommen dann Neuheiten, die du dann spielen kannst. Vor 2 oder 3 Jahren war das, glaube ich, als Flügelschlag rauskam. Das habe ich tatsächlich auf der Spiel doch zuerst gespielt, weil es da dann rauskam. Also auch da erscheinen Neuheiten.
Hm. Okay. Würde ja potenziell das Portemonnaie entlasten, wenn man das Gefühl hat, man muss alle Neuheiten mitnehmen gleich und muss dann alle direkt auf das Spiel kaufen. Ne? Dann hat man es nicht so geballt. Wie ist das denn bei euch? Kauft ihr denn viel auf Messen?
In der Vergangenheit habe ich immer recht viel gekauft. Ich versuche das zu reduzieren, aber Messe ist immer so eine Sache, du läufst vorbei. Ich habe mich informiert, also ich informiere mich jedes Jahr immer wieder aufs Neue, gucke vorher, was möchte ich spielen, mache mir eine große Liste, gehe dann bei den Verlagen vorbei, gucke, ob ein Tisch frei ist, laufe dann weiter, gucke, ob da ein Tisch frei ist und so weiter. Und wenn dann am dritten Tag ich immer noch nicht zum Spielen gekommen bin, dann hole ich es mir wahrscheinlich auch blind, beziehungsweise so war das in der Vergangenheit. Letztes Jahr habe ich das schon drastisch reduziert. Wenn ich einfach keinen Tisch gefunden habe, dann habe ich das Spiel auch, sagen wir mal, zu 80-90% liegen lassen. Es gab ein paar Spiele, die habe ich einfach mitgenommen, wenn sie gerade günstig waren. Aber so große Spiele, ungespielt, will ich gar nicht mehr kaufen. Von dem aber ich war in der Vergangenheit schon Opfer, in Anführungszeichen, von diesem Messe-Hype.
Ich finde das ganz interessant. Wir sind beim ersten Mal über die Spiel und haben uns vorgenommen, eigentlich gar nichts mehr zu nehmen. Und so war es dann auch. Also da sind wir eigentlich mit leeren Händen nach Hause gekommen. Fast irgendwas. Die Arche Nova-Erweiterung zum Beispiel, da war nicht Wasserwelt, ein Zoopark war irgendwie rausgekommen und sowas. So eine Sachen hatten wir mitgenommen. Beim zweiten Mal habe ich vorher eine Liste gehabt, was ich auf jeden Fall alles mitnehmen will. Und habe dann gar nicht alles mitnehmen können davon. Also es waren einfach manche Sachen gar nicht mehr da, ne? Und das fand ich ein bisschen schade. Das war ganz witzig, weil es so für mich so zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen waren, muss ich sagen. Und ich noch nicht so genau weiß, wo ich mich einpendeln werde. Also es ist auf jeden Fall alles, was wir beim zweiten Mal mitgenommen haben, auch hier noch bei uns vorhanden. Nicht so, dass ich irgendwas davon schon wieder abgegeben hätte.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie viel von den Spielen, die ihr auf der Messe gekauft habt, halten bei euch ein Jahr?
Also bei mir sind es bisher alle, aber wie gesagt, das war auch noch nicht so extrem bisher bei mir. Ja. Also die wir mitgenommen haben, die sind alle noch da.
Bei uns sind die meisten auch noch da, was aber hauptsächlich daran liegt, dass wir ja es oft nicht sofort auf den Tisch bekommen und es dann halt einfach noch eine Weile liegt.
Okay.
Auch wir sind dann von Hypes beeinflusst und dann sieht man das in jeder zweiten Tasche und nimmt das mit und will das haben und man hört schon, im Prinzip, wenn man wieder damit zu Hause ist, so die ersten Kritiken und das erste Zögerliche. Mhm. Und ich möchte es dann schon noch selber ausprobieren, aber dann ist der Reiz ein bisschen geringer, als wenn man weiterhin Gutes davon hört, zum Beispiel. Aber es ist schon, bei uns hat sich das über die Jahre jetzt einfach sehr reduziert, weil ich einfach nicht mehr dieses Gefühl habe, oh Gott, ich krieg's nicht mehr, wenn ich es jetzt nicht mitnehme. Sondern mir denke, ich kriege es für einen ähnlichen Preis wahrscheinlich genauso gut gegen Ende des Jahres auch wieder. Es wird jetzt erstmal ausverkauft sein, aber es wird wiederkommen. Ich kann mir das dann einfach zu Weihnachten wünschen oder dann zum Geburtstag im Anschluss. Und dadurch wird es einfach ein bisschen weniger im Allgemeinen.
Ja. Und das fand ich voll interessant, weil also ich finde schon, dass so die Brecher, also die Knüller, die in der Hotness vorher hoch sind und so, die sind echt teuer. Und da habe ich immer das Gefühl, die sind im Nachhinein günstiger zu haben. Also schon so, dass da der Preis eher runtergeht. Wohingegen ich echt, also ich bin ja Fan der T-Spiele und da bin ich irgendwo vorbeigekommen, Passport and Dice oder so, ich weiß nicht, irgendwo war so eine Auslage mit T-Spielen für 10 Euro, ne? Also ich glaube, Teotihuacan ist ja so der absolute Klassiker, der war jetzt nicht dabei. Aber hier Tekenyu, Tarantinsuyu und so, das lag da alles rum für 10 oder 15 Euro oder so. Das war ein totales Schnäppchen, ne? Also ist es schon so, dass man da gut was kaufen kann. Und wir haben ja, das habe ich irgendwann mal erzählt, wir haben so ein Crokinole-Brett mitgenommen für 25 Euro, ne? Das kostet bei denen normalerweise, auf der Homepage habe ich im Nachhinein geguckt, irgendwas mit 60, 70 Euro oder sowas, ne? Das war also ein totales Schnäppchen und da waren wir glücklich. Und das war was wir vorher nicht auf der Rechnung hatten, ne? Also habe ich schon überlegt, ob man vielleicht... Also ob ich dieses Jahr, wenn wir rüberlaufen, irgendwie mehr so in Richtung Schnäppchenjäger unterwegs bin und alles andere definitiv liegen lasse und gucke, was passiert.
Ja, ich frage mich halt immer, wie zeitnah kommt es auf den Tisch? Ist es mir das wert, dass wir es auch jetzt schon haben möchten? Manchmal ist es ja auch einfach total schön, mit dem Hype mitzuschwimmen und mitreden zu können und das dann auch schon zu haben. Aber wenn ich weiß, es liegt wahrscheinlich eh erst mal, weil die Runde dafür dauert, bis die zusammenkommt, ja, dann kriege ich es auf jeden Fall später günstiger. Und das ist das, warum wir am meisten ungeplant tatsächlich auf dem Berlin-Korn-Flohmarkt kaufen. Weil da sind dann ganz oft die Preise das Argument für die Spiele. So von den Messeschnäppchen her, da kann man schon mal ein bisschen was sparen, aber das hält sich meistens doch sehr in Grenzen.
Ja. Ich würde sagen, du sparst nichts mehr auf der Messe. Gerade Neuheiten sparst du gar nichts mehr. Das war früher, als ich die ersten Male auf der Spiel war, in den 2000ern. Da hat man echt noch Messe-Schnäppchen gehabt. Mittlerweile ja überhaupt nicht mehr. Die sind teilweise sogar noch teurer als im Retail später, wie Dani auch schon sagt. Ja, der Vorteil, was du hast, ist, du hast es früher. Als Arche Nova damals rauskam, stand ich in der Schlange bei Feuerland. Und dann habe ich gesagt, Nein, ich will es erst spielen. Und zwei Tage später kam ich dann tatsächlich am Stand dazu, das zu spielen. Habe ich gedacht, boah, geiles Spiel, will ich haben, dann war es ausverkauft. Mhm. Da habe ich mich auch geärgert. Ich habe dann aber ein halbes Jahr drauf gewartet, dann kam es raus. Jetzt habe ich es auch. Gut, habe ich ein halbes Jahr drauf gewartet.
Mhm. Ich habe es auch so gemacht, dass ich zum Beispiel so die Erweiterung für Seti, die Erweiterung für, wie heißt es, Civolution, die Erweiterung und sowas, die habe ich hier bei uns im örtlichen Spieleladen halt in Braunschweig einfach direkt vorher bestellt, weil ich wusste, die will ich auf jeden Fall haben und die werde ich da halt, na, also da will ich die unterstützen und das ist irgendwie ein No-Brainer für mich und sowas, die muss ich nicht vorher sehen, die muss ich nicht da irgendwie spielen oder sowas. Das sind geile Spiele, die wir immer auf den Tisch bringen. Da müssen wir die Erweiterung haben, so ungefähr, egal was die macht. Und dann war irgendwie klar, bestelle ich die halt die da vorne. Ich habe aber nochmal eine Frage zu BerlinCon, Dani. Ich habe ja, also ich habe auch schon Videos gesehen, wie dann, wie heißt er, Hunter, da irgendwie über die Messe läuft und dann an dieser Flohmarktschlange vorbeiläuft. Und dann habe ich mich gefragt, welche Menschen stehen in dieser Schlange an?
Hier, wir.
Und das lohnt sich, oder was?
Also wir haben da schon wirklich, wirklich gute Schnäppchen gemacht. Und das ist auch einfach so ein, dieses Gefühl, wenn da alle zusammenstehen in dieser Schlange, gute Laune haben, das Hypen und das Abfeiern. Das ist einfach cool, unter so viel Gleichgesinnten zu sein. Und da macht man wirklich, weil es, man hat das Gefühl, da verkaufen auch Leute die Sachen, die wissen, was ein guter Preis ist, die das auch für einen Flohmarktpreis verkaufen möchten. Und da ist nicht alles super günstig. Man muss schon vorher ein bisschen schauen, aber da kann man wirklich richtig gute Schnäppchen machen. Hm. Ja.
Okay. Also gerade die Spiele wahrscheinlich vom Feuer. Ich war auf der BerlinCon auch schon zweimal. Ich war auf dem Flohmarkt auch schon. Mittlerweile machen sie es ja in Kombination mit diesen Tickets, dass du früher rein kannst. Ja, ich habe da jetzt nicht wirklich was gefunden, weil ich eben da auch noch der Messejäger war. Aber da kann man sicherlich ganz viel Geld sparen auf diesen Flohmärkten. Ja. Kriegst du halt ein Jahr später erst in die Hand oder ein halbes Jahr später. Die BerlinCon ist ja im Sommer und von Oktober bis Sommer musst du dann halt warten. Aber der Flohmarkt ist echt empfehlenswert, ja.
Manchmal sucht man ja auch ältere Schätzchen. Hat das dann irgendwo gehört, ist out of print, gibt es nicht mehr. Da hat man dann da die Gelegenheit, diese Spiele noch zu bekommen.
Ja, aber auch Kickstarter kannst du da finden. Ja. Also das ist wirklich für Brettspieler ein Flohmarkt gemacht.
Das macht unser hier Brettspieleck Braunschweig macht das auch, also das ist der Brettspielladen hier bei uns und die machen auch, weiß ich nicht, einmal im Vierteljahr oder so veranstalten, die halt einen Flohmarkt, wo du verkaufen kannst und auch kaufen kannst, ne? Und die organisieren das dann und das ist echt fair aufgezogen. Und da ist es eigentlich genau so, wie ihr es gerade beschreibt. Also manche Leute denken natürlich auch noch irgendwie, okay, ich will jetzt hier sonst was für Geld machen mit dem Spiel, ne, was ich auch immer ein bisschen übertrieben finde. Aber es sind auch viele, die wissen, was Flohmarktpreis bedeutet und so, ne, und die dann da auch, so stelle ich mir das zumindest vor, weil ich da auch Spiele hinbringe und dann diese Vorstellung habe, okay, ich spiele es nicht mehr, aber ich bringe es jetzt vielleicht an Leute, die daran nochmal Freude haben und sowas, ne, und dann will ich auch nicht irgendwie einen riesen Reibach machen oder sowas. Und das klingt jetzt eigentlich genau so. Und dann ist das ja wirklich eine schöne Sache.
Ja, das ist eigentlich auch der Hauptteil, wo wir da wirklich Geld ausgeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, an den Ständen, bei den Verlagen und so auf der BerlinCon, ja, es ist halt kein richtig guter Preis. Da spart man vielleicht mal ein paar Euro. Und dann kommen wir meistens von der BerlinCon mit einer Liste nach Hause, gehen hier bei uns in den Spieleladen und sagen so, das hätten wir gerne, weil ich dann einfach, wenn ich es eh für den Preis bekomme und nicht irgendwie für die Hälfte gebraucht, dann kaufe ich es lieber hier bei uns im Spieleladen.
Ja, aber die BerlinCon ist ja in erster Linie eine Convention zum Spielen. Ja, ein paar Handvoll Verlage hatten wir ja vorhin schon. Handvoll Verlage sind dort vor Ort und präsentieren, was sie halt haben als Neuheiten. Aber der Fokus liegt am Spielen und dann kaufst du es eben auch im örtlichen Spieleladen.
Ja.
Da muss man sich aber echt überlegen eigentlich, wenn einen die Neuheiten gar nicht so antören und man nicht zwangsläufig unbedingt was mitnehmen will, ob dann nicht die BerlinCon eigentlich die beste Messe für einen selber ist, ne?
Ja.
Spannende Frage eigentlich. Nicht für heute, wir haben ein anderes Thema, aber das, welche Messe sollte man wann besuchen und aus welchem Grund?
Ja, das kam mir auch. Also als wir dieses Thema Messe-Loot, also voll abhängig davon, welche Messe wir jetzt meinen, über welche Messe wir sprechen, weil die doch unterschiedlich sind.
Ja, aber es gibt ja schon einen Unterschied zwischen Messe
und Convention.
Ja, naja, klar. Ja,
genau,
klar.
Die BerlinCon ist ja eine Convention, genauso wie im Mai findet das Wald und Würfel in Karlsruhe statt. Die haben auch einen kleinen Flohmarkt. Das ist alles noch klein, passt noch in eine Turnhalle. Wenn die aber so weitermachen, wird es vielleicht auch Berlin-Con-Maße annehmen. Also solche Messen, in Anführungszeichen, solche Conventions, kommen immer mehr.
Es wird mehr, ja, das habe ich auch das Gefühl. Selbst in Braunschweig gibt es Braunschweig-Spiele seit ein paar Jahren und so. Ne? Also das ist, und ich hatte, was ich so höre, wird das auch voller. Ne? Also irgendwie ist das doch überall ein bisschen Boom. Und jeder braucht eine Halle mehr und so. Ne?
Ja.
Uns lernt man nur auf das Spiel kennen. Ne? Das ist natürlich der Grund, warum eigentlich alle auf das Spiel gehen sollten.
Genau, ich will die Messe Essen ja überhaupt nicht missen. Ich finde es genial, die Atmosphäre dort und eben auch das Kaufen. Vor allem die ausländischen Verlage sind eben dort auch vor Ort, wo man in Deutschland gar nicht rankommt. Aber eben diese Conventions sind auch mega cool, wenn du einfach Spiele antesten möchtest, bevor du sie kaufst. Und kaufen kannst du sie ja im örtlichen Spieleladen. Also zumindest alle deutschen, vielleicht auch alle europäischen Verlage, die Spiele findest du im Spieleladen. Da brauchst du nicht auf eine Messe zu gehen.
Ja, und gerade was die Spiel angeht, Loot sind ja nicht nur Spiele. Wenn ich überlege, was man da auch an Merch und T-Shirts und Schmuck und Spieletische. Also wir sind ganz konkret, als wir uns unseren Spieletisch geholt haben, auf die Spiel gegangen, um die alle mal live sehen zu können, mal das Holz anfassen zu können. Und wir haben gedacht, besser können wir die einfach nicht vergleichen, die ganzen Anbieter. Weil wenn man so Bilder im Internet sieht, das hilft halt nicht so viel, wie wenn ich auf der Messe wirklich mal an so einem Tisch sitzen kann. Ja, und da hat man es halt geballt.
Das ist echt ein guter Hinweis. Ich habe diese Malstifte, die es für Miniaturen gibt, die so nicht mit Pinsel und Farbeimer, sondern halt im Stift, habe ich da auch mal ausprobiert, weil ich total, also ich kann überhaupt nicht malen. Ne? Ich bin vollkommen untalentiert, was sowas angeht. Und habe auch keinen Bock, mich wieder mit dem Pinsel dahinzusetzen, so wie früher, wenn man seine Warhammer-Figuren angemalt hat. Und das mit dem Pinsel, das war aber ganz cool. Und jetzt habe ich das erste Mal irgendwo so ein paar, habe ich mich durchgerungen, mal so ein paar Stifte zu bestellen, damit ich mit den Kindern mal ihre Herr der Träume-Figuren anmalen kann. Da bin ich auch mal gespannt. Und das habe ich da halt wirklich das erste Mal probieren können auch. Das war gut.
Okay. Bevor wir jetzt das dritte Thema Malen noch aufmachen, würde ich sagen, wir schließen das Thema Messe mal ab. Dann kommen wir zu den gespielten Spielen. Und ich fange diesmal nicht an. Aber wer von euch beiden möchte, dann anfangen. Ladies first, also Nils, fang an.
Der war so klar.
Dani, du darfst.
Ja, ich würde anfangen. Haben wir auf der Messe tatsächlich gespielt, jetzt am Wochenende auf der Spiel doch. God Five ist von Asmodee, hat Johan Levet sich ausgedacht und ist Artist ist Mathieu Klaus und Simon Duchy, wenn man es so ausspricht, ich hoffe es. Und es ist ein Deduktionsspiel für 2 bis 4 Spieler. Man hat vor sich, vor so einem Sichtschirm, eine Tafel mit Zahlen von 1 bis 60. Und vor seinem Sichtschirm hat man 5 Zahlen stehen in Form von so kleinen bunten Zahlensteinchen, die in aufsteigender Reihenfolge da angeordnet sind. Man selber sieht die nicht, man sieht aber die Steine der anderen Spieler und kann damit quasi schon anfangen zu deduzieren. Die kann man schon mal wegstreichen, die sind nicht mehr bei all den Zahlensteinchen dabei, die noch in der Mitte liegen. Und dann geht es eben darum, rauszufinden, welche 5 Zahlen man vor seinem eigenen Sichtschirm stehen hat. Und dafür deckt man halt im Wechsel einen dieser Steine auf. Und dann hat man eine kleine Auswahl. Ich glaube, 5 liegen immer aufgedeckt in der Tischmitte. Und dann bittet man die Mitspieler, den Stein, den man sich aussucht, für einen einzuordnen. Der wird dann in so eine Lücke gelegt zwischen die passenden Zahlen, die man vor sich liegen hat. Und dadurch kann man dann versuchen, zu deduzieren, was niedriger sein könnte, was noch höher sein könnte und streicht dann einfach weg, was nicht mehr passt. Und wer dann zuerst seine Zahlen rausgefunden hat durchs Deduzieren, der ruft 5 und fertig. Und ja, dann ist es hoffentlich richtig. Und ich war total, also ich habe das halt gefühlt überall auf Social Media gesehen, ganz viel davon gehört. Und da ich Deduktionsspiele echt gerne mag, war ich halt sofort, das muss ich da ausprobieren. Das klingt wirklich cool. Wir haben das dann ausprobiert und ich war ein bisschen enttäuscht. Aber nicht, weil das ein schlechtes Spiel ist. Also ich bin der Meinung, es ist ein sehr schön runtergebrochenes auf diesen Deduktionsmechanismus Spiel. Gerade wenn man mit Kindern anfängt, das zu spielen oder wenn man einfach nicht so firm in dem Deduzieren ist und mit dieser Mechanik gerade erst anfängt, dann ist das super, weil man damit total gut reinkommen kann. Wir spielen halt total gerne die Suche nach Planet X, die Alchemisten, Kryptid, Bombbusters und dann ja, war das einfach sehr simpel und glückslastig. Wer einfach zuerst die richtigen, es mussten einfach für die richtige Person die Zahlen aufgedeckt werden. Es war einfach eine Frage, wer da zuerst das Glück hat. Und wir waren auch alle sehr, sehr nah beieinander. Und ich denke, wenn man in so einer Gruppe ist, wo alle gleich gut deduzieren oder das denen gleich gut liegt und man das gerne macht, dann kann sich das einfach so ein bisschen glückslastig anfühlen. Aber das war einfach meine Erwartungshaltung, weil ich dachte, oh ja, ein neues, tolles, krasses Deduktionsspiel. Aber es ist wirklich sehr simpel auf das runtergebrochen. Ich denke auch, genau das ist die Stärke von dem Spiel. Für unsere Runde ist es deshalb nicht geeignet. Wir haben es jetzt nicht mitgenommen, aber ich verstehe, was es möchte. Mich hatte nur dieser Deduktionsmechanismus total gecatcht. Ja. Kennt ihr das?
Ich habe es nur auch schon mal gesehen. Es hat ja was von Hanabi erstmal. Ich glaube, das war so ziemlich das erste Spiel, was ich gespielt habe in die Richtung Hanabi, kooperatives Kartenspiel, wo man eben auch die Karten verkehrt rumhält, also seine eigene nicht kennt. Ist ja hier so ähnlich. Es hat mich aber auch von dem, was du erzählt hast, von der Optik an Bombbusters erinnert. Bloß, dass eben Bombbusters andersrum ist. Du siehst ja deine eigenen Zündhölzer. Und noch was. Ich hatte vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob du das kennst, Dani, aber wäre vielleicht ein Tipp für dich. Abracawatt hieß es, glaube ich, auf Englisch, beziehungsweise Simsalabum heißt es auf Deutsch.
Sagt mir gar nichts.
Ja, das gibt auch so Steine von 1 bis 9, sind die durchnummeriert und auf jedem Stein ist ein Zauberspruch drauf. Die legst du auch verkehrt rum von dir hin. Und dann fragst du in die Runde, ich möchte gerne den Zauberspruch Nummer 5 sprechen. Und dann sagen deine Spieler, Mitspieler, ja, hast du auf der Hand? Dann wird er rausgelegt für dich und dann kannst du eben diesen Zauberspruch sprechen, der betrifft dann wieder andere Leute. Also an solche Spiele hat es mich erinnert. Bin nicht so der Deduction-Fan. Ich kann das gut, aber macht mir keinen Spaß. Von dem her, God Five. Ja, schon gehört, nie gespielt. Reizt mich auch nicht.
Mir kommt das so vor, als wäre das eigentlich wieder so ein perfektes Zweispielerspiel, was nicht durch mehr Spieler gewinnt, oder? Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, wenn ich jetzt, also es geht ja bis zu viert. Und wenn ich jetzt da vier, also drei andere vor mir sitzen habe, dann kann ich ja direkt 15 Steine durchstreichen. Und dann warte ich ja auch dementsprechend immer, während die anderen wieder dran sind, länger und habe weniger selber zu tun zum Deduzieren. Das kommt mir irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, spannender vor, wenn man es wahrscheinlich zu zweit spielt, oder?
Wir haben es zu viert gespielt. Ich weiß nicht, ob der Aufbau anders gewesen wäre zu zweit, ob dann mehr in der Mitte aufgedeckt werden. Das weiß ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich, jeder deckt halt eins auf, verarbeitet das und die anderen sehen diese Zahl ja auch und können sie mitverarbeiten. Das heißt, wahrscheinlich immer eine ganz knappe Kiste, wie das Spiel ausgeht. So, dann hat der eine halt Glück und hat genau die richtige Zahl, die er noch brauchte, um das auszuschließen, gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das zu zweit, es wird sich nicht groß verändern, glaube ich.
Aber verarbeiten, also wenn der andere aufdeckt und du sagst, ich verarbeite das, dann heißt das doch nichts anderes, als ich streiche auf jeden Zettel, den ich jetzt hier gerade sehe bei BoardGameGeek, ich streiche die Zahl durch.
Ja, auch die man aufdeckt, hilft ja allen, die sie sehen. Und man kann die ja bei sich einordnen lassen. Also ich habe ja selber diese aufsteigende Zahlenreihe vor mir. Genau, wenn ich dran bin. Wenn ich nicht dran bin, kann ich quasi nur mit der Zahl, die ich da sehe, arbeiten. Genau.
Ja, und du kannst halt auch durch die Farben wahrscheinlich noch deduzieren. Es gibt 5 verschiedene Farben oder was habe ich da gesehen?
Genau.
Dann das kannst du vielleicht als Taktik noch ein bisschen verwenden. Ich decke jetzt diesen gelben Stein auf, damit ich dann rausfinde, der gelbe Stein, der vor mir ist, was für eine Zahl hat der?
Genau, es sind auch Punkte drauf, unterschiedlich viele, 1 bis 3. Und man darf auch abfragen, sind auf diesem Stein, den man ja dann sieht und auf seinem Stein stellt, genauso viele Punkte wie auf dem anderen. Und dann kriegt man ein Ja oder ein Nein als Antwort. Also das kann einem dann auch helfen.
Ja, weil ich dann alle mit 3 Punkten durchstreichen kann, so ungefähr.
Ja, weil ich dann einfach weiß, dass mein gelber Stein zum Beispiel keine 3 Punkte hat. Dann weiß ich, er hat 2 oder 1 und ich kann schon mal alle durchstreichen, die 3 haben. Ja.
Denkst du denn, dass es für Kinder gut ist? Also, dass es mit Kindern funktioniert ab, ich weiß nicht, ich glaube 8 Jahre ist angegeben.
Doch, also ich denke, genau da ist die Stärke von dem Spiel. Also wenn man wirklich sich auf dieses mal lernen und auch dieses verstehen, oh, ich kann ja dann auch über die Punkte, man kann sehr gut erstmal nur die Zahlen wegstreichen, die man sieht und dass man dann überhaupt versteht, ah, ich kann also auch alles wegstreichen, was niedriger ist, weil in meiner Reihe ist es ja an der Position, das heißt, da kann nichts mehr Niedrigeres sein bei der Farbe und darauf ist es, glaube ich, sehr reduziert und eignet sich deshalb meiner Meinung nach auch genau dafür sehr gut, um da reinzukommen.
Okay. Ja, ich hatte der Preis noch so ein ganz bisschen davon abgehalten. Ich habe es gesehen, es macht mich, weil es bunt ist, macht es mich total an. Ich liebe ja auch Aborea und so, ne? Das sieht irgendwie cool aus. Und die Steinchen sind niedlich und so. Aber ich fand es halt noch ein bisschen für mich zu teuer, um mir zu sagen, ich probiere es einfach mal aus.
Ich habe gar nicht geguckt da, was es kostet, weil das war für uns nach dem Ausprobieren so, ja, wir brauchen das nicht und aber das Spielmaterial ist schon schön, also so haptisch mit den Steinchen auf jeden Fall.
Nee, macht mich nicht an.
Soll ich mal weitermachen?
Ja, Nils, was hast du denn dabei?
Okay. Ja, ich habe mitgebracht Inori aus dem Jahr 2024 von Mathieu Aubert und Theo Rivière. Artist ist Susanne Desmontrons. Und es kam bei Space Cowboys raus. Theo Rivière kennt man so ein bisschen. Der hat nämlich Sea Sword and Paper und ich hatte neulich auch The Loop schon mal mitgebracht von dem. Und das war so eine der Sachen, die mich auch so ein bisschen mit angemacht hatten. Draftosaurus sowieso. Ja, und das Spiel, da haben wir so ein bisschen Geschichte mit. Das ist nämlich das allererste Spiel, was wir in Essen damals gespielt haben, vor 2 Jahren. Und zwar war das brechend voll. Wir waren irgendwie auf dem Samstag, sind da rumgelaufen, haben nie irgendwo einen Tisch gekriegt. Und dann war da ein Tisch frei und dann haben wir gesagt, ey komm, scheiße, wir wissen nicht, was das ist, wir setzen uns jetzt dahin. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann hat er uns das erklärt und dann haben wir gelernt, wie man Inori spielt. Ich sage auch gleich noch ein ganz bisschen was dazu. Wir haben es dann nicht mitgenommen. Ich hatte es schon erzählt, wir hatten es dann nicht mitgenommen. Und dann haben wir immer wieder so, ja, es war ja schon nicht schlecht, aber ist es was? Könnte es was für die Große sein und so? Und so ein bisschen weggeschoben und jetzt habe ich es irgendwann mal sehr, sehr günstig einkaufen können und zugeschlagen. Es ist im Kern ein Worker-Placement-Mechanismus. Man hat also Karten man hat ein Brett, da sind am Anfang 3 Karten drauf und jede Karte hat 3 Felder. Und auf diesen Feldern sammelt man Gunststeine, indem man seinen Arbeiter draufsetzt. Das heißt, setze ich irgendwie ein, kriege ich 2 gelbe, auf dem anderen 2 blaue oder was auch immer, gemischt und so weiter. Und diese Gunststeine sind dann wichtig für Wertungen, denn wenn man auf einer Karte alle Felder besetzt hat am Ende der Runde, dann wird die Karte gewertet. Nur dann, wenn alle Felder besetzt sind. Habe ich also 2 Felder besetzt, habe ich meine Arbeiter fast rausgeschmissen, zumindest kriege ich dann bei der Karte keine Punkte. Und dann sieht man halt immer, welche Farbe gewertet wird. Das heißt, die Karten haben 6 verschiedene Farben. Und wenn ich jetzt blaue Gunststeine gesammelt habe, dann will ich halt irgendwo bei einer blauen Karte bei der Wertung dabei sein. Und so kriege ich dann halt Punkte. So, läppert sich so langsam hoch. Ich habe auch einen Baum, der so links auf dem Spielbrett daneben abgebildet ist dann, wo noch mal ein paar Felder sind, auf die ich mich draufsetzen kann. Und da ist es ganz witzig, die sind am Anfang keiner Farbe zugeordnet. Da ordnet man dann quasi, also derjenige, der als erstes drauf geht, der ordnet dem Ganzen eine Farbe zu. Das heißt also, da gibt es zum Beispiel ein Feld, da kriegt man 3 Steine, aber man weiß am Anfang nicht, von welcher Farbe. Gehe ich jetzt als erstes da drauf, kann ich da die gelbe Farbe dranlegen, dann kriege ich 3 gelbe Steine. Und ab da gibt es das gesamte Spiel da, 3 gelbe Steine, wenn man da hingeht. Ne? Und das ist ganz witzig, denn daneben sind Mehrheiten. Das heißt, ich kann irgendwann am Anfang mir überlegen, okay, ich will jetzt in diesem Spiel möglichst auf grüne Steine gehen und dann gehe ich auf den obersten Spot im Baum. Und wenn ich dann am Ende die meisten grünen Steine habe, kriege ich halt 10 Punkte extra und der zweitmeiste nur 5 und so weiter. Und dann geht es halt runter 8, 4, 6, 3 und so weiter. Das heißt, lohnt sich also dann möglichst, wenn ich feststelle, ich will grüne Steine haben, möglichst früh auf grüne Steine zu gehen, aber natürlich immer mit der Gefahr, dass dann der andere kommt und auch grüne Steine sammelt und am Ende doch mehr hat. Und dann spielt man das über 4 Runden, kriegt halt immer einen Arbeiter dazu, es wird auch jede Runde noch eine Karte mehr aufgedeckt und so weiter und so fort. Ein kleiner Kniff ist noch dabei. Denn die Karten haben, also wenn ich jetzt eine Leader-Karte habe, dann hat die unten rechts immer eine gelbe Ecke. Ich glaube sogar immer eine gelbe Ecke, da müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, das ist wirklich immer absolut zuordnend. Wenn ich die Karte voll mache und die gewertet wird, dann wird da wieder eine neue lila Karte hingelegt für die nächste Runde. Wenn die nicht gewertet wird, wird eine gelbe Karte hingelegt. Dann werden in der nächsten Runde da vielleicht gelbe Steine gewertet, wenn die Karte voll wird. Und damit kann ich so ein bisschen immer schon auf so einer zusätzlichen Ebene quasi gucken, was will ich denn vielleicht jetzt machen und mache ich jetzt vielleicht Blödsinn, einfach nur damit ich Steine kriege und dann in der nächsten Runde aber die passenden Wertungskarten habe, wenn mir das kein anderer kaputt macht, weil er die Karte dann doch noch voll macht. Und dann ist das so ein richtig schönes, halbstündiges, kurzweiliges, buntes, schön, also wir mögen die Optik auch, wir finden das, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, so optisch, viele Holzmarker drin und sowas, die man schön in die Hand nehmen kann, Spiel. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also damals, als wir es halt da hingesetzt haben und das erklärt kriegen, da war es so, ja, ist cool und oh ja, das macht Spaß und sowas. Und dann haben wir es hier das erste Mal gespielt und da liegen jetzt halt anderthalb Jahre, zwei Jahre Spiele dazwischen und dann war das so, ja, okay, ist ganz nett. Ja, ich habe dann, also wir haben dann nicht gleich bei Boardgame reingeguckt und haben dann so ein bisschen mal selber überlegt, wir wären wahrscheinlich bei einer 6 gewesen. Ja, also weiß ich nicht, wahrscheinlich vor zwei Jahren hätte ich dem Ganzen eine 7 oder 8 gegeben oder sowas. Jetzt war es eigentlich fast ein bisschen 0815 mäßig. Es funktioniert, ne? Es funktioniert tadellos. Es ist interaktiv, es geht schnell, es ist hübsch anzusehen, es ist nicht viel Material, du baust es schnell auf, baust es schnell ab und. Es hat ganz viele Punkte, aber es sticht irgendwie nicht so richtig raus, ehrlich gesagt. Also grundsolides Spiel, funktioniert super, aber auch nicht irgendwas Besonderes dabei. Habt ihr es schon gespielt?
Nein, gespielt nicht. Ich habe mir jetzt nur mal ein paar Bilder angeguckt, echt hübsch. Was du erzählt hast, die Mechanik, wenn du auf ein Aktionsfeld gehst und dann bestimmst du fürs restliche Spiel, was das Aktionsfeld macht, beziehungsweise welche Farbe es macht, das finde ich schon spannend. Aber alles andere hat mich jetzt nicht so hinterm Ofen vorgelockt, was du erzählt hast.
Das ist auch der richtig interaktive Teil, ne? In der ersten Runde meine Frau voll abgedüst, aber hatte das noch nicht so ganz auf dem Schirm und ich so, scheiße, ich muss jetzt irgendwas machen. Ja, und dann habe ich halt einfach schön die oberen Felder festgelegt auf Farben, die sie definitiv nicht viel haben wird am Ende. Ne? Und dann war sie zwischendurch 20 Punkte vor und ich bin am Ende bis auf 2 Punkte noch rangekommen. Ne? Also sie hat trotzdem gewonnen, aber man hat gemerkt, dass da doch einiges zu holen ist, um das Spiel auch nochmal zu seinen Gunsten zu drehen. Wenn man das früher auf dem Schirm hat und so, bringt das eine relativ nette taktische Ebene auf jeden Fall mit rein, ja. Die das Spiel auch braucht, sonst wäre es echt ein bisschen langweilig, muss man sagen.
Ja, ich habe das auch schon gespielt. Das war meine erste Rezi bei den Brettspiel-News tatsächlich. Ja. Und ich habe es halt damals zum Geburtstag bekommen und habe gesehen, also weil ich mich in die Optik so verliebt habe auf der Messe und das habe ich offensichtlich deutlich genug gesagt und dann habe ich es halt geschenkt bekommen. Und wir haben es dann auch direkt ausprobiert und einfach das schöne Material, die tollen Farben und es hat auch spielerisch gut funktioniert. Und dann habe ich gesehen, ach, es gibt noch gar keine Rezension dazu. Ja, dann schreibe ich die jetzt mal und ich merke auch, ja, es hat nicht so dieses total krass Besondere, womit es raussticht, aber es funktioniert gut und es macht Spaß. Und dafür finde ich es tatsächlich ein bisschen underrated. So, man hört kaum was davon. Auf Boardgame Arena muss man krampfhaft nach Mitspielern suchen, wenn man es spielen möchte.
Ich habe keine gefunden.
Also so schlecht finde ich das nicht, wie es irgendwie, wie man so das Gefühl haben könnte, dann da, wie es wegkommt. Uns macht das Spaß. Ist ein hübsches Spiel.
Ja. Ja. Also ich glaube auch, dass es halt so ein paar andere Spiele, die vielleicht zu Hause rumstehen, auch einfach ersetzen können. Ne? Wir haben zum Beispiel hier noch Flat einstehen und sowas irgendwie. Das hat meine Frau nicht so gecatcht und das ist nicht das gleiche Spiel, aber es ist so, geht so in die gleiche Spieldauer mit so dem einen oder anderen Kniff noch dabei. Das wird jetzt wahrscheinlich Flat ein ausziehen und das wird halt bleiben, so ungefähr. Ne? Und ich glaube, dass das, genau wie du sagst, dass das bei anderen vielleicht auch so das ein oder andere Spiel ersetzen könnte, wo sie dann sagen, oder Abwechslung mit reinbringen. Ne? Heute mal das, morgen dann wieder das nächste und so.
Ja, weil so eine Partie auch wirklich nicht so super lange dauert. Also wenn man weiß, was man da tut, es geht echt zügig und
wenig Regeln und so, man ist schnell drin.
Ja.
Cool. Wenig Regeln, kann ich anknüpfen. Haben wir jetzt schon öfters drüber geredet im Podcast, deswegen will ich es gar nicht so lange machen. Ich will es nur ganz kurz ansprechen und dann sofort überschwenken auf ein anderes Spiel. Und zwar vergangenes Wochenende war nicht nur die Spieldoch, sondern eben auch unser Brettspiel-News Spielewochenende-Treffen. Und da auf diesem Treffen konnte ich das allererste Mal Molly House in echt spielen. Ich habe es ja bis jetzt nur bei BGA gespielt und da kam es bei mir überhaupt nicht gut an. Dreimal dort ausprobiert, dreimal gefloppt. Ich habe es trotzdem ihm nochmal eine Chance gegeben und ich muss sagen, live ist das ein fantastisches Spiel. Wir haben immer noch Regelfehler drin gehabt, muss ich auch zugeben. Dennoch habe ich dieses Spielgefühl bekommen, wovon Nietzsche geschwärmt hat. Einfach genial, weil du kannst den Leuten ins Gesicht schauen. Während da kommt, machen wir eine Party oder machen wir keine Party und alle so, ja, machen wir mit. Und dann taucht ein Bube auf. Ja, eigentlich wollten wir jetzt keinen Tanzabend veranstalten, sondern wir wollten ja jetzt eigentlich unsere Constables loswerden. Ja, was machen wir jetzt? Nö, ich veranstalte jetzt einen Tanzabend. Mit deinen Constables kannst du machen, was du willst, ist mir egal. Die machen ja nur dich kaputt. Oh, so genial. Und dann geht es so zügig und fluffig, das ist halt alles andere als online funktioniert das überhaupt nicht. Wo ich gesagt habe, kurze Regeln, das war etwas untertrieben. Die Regeln sind schon lang, also sie sind gut merkbar, würde ich mal behaupten, aber an vielen Stellen auch ziemlich kleinteilig. Wenn da eine Karte von der Auslage wegkommt, was passiert dann? Müssen die Leute ihre Kartenauslage wegschmeißen oder doch nicht? Was passiert, wenn ein Haus geradet wird? Das ist alles noch, da bin ich noch nicht drin. Aber ich habe ein Spielgefühl bekommen und dieses Spielgefühl finde ich absolut genial. Ich habe es mir dann auch sofort vorbestellt. Genau. Kurz zu den Daten. Spiel ist von Joe Kelly und Cole Whirl. Der Artist ist Rachel Ford und wird auf Deutsch bei Spielworks erscheinen. Ist auch schon vorbestellbar für einen reduzierten Preis aktuell noch. Habe ich auch gleich gemacht. Also ich finde das Spiel absolut genial. Mega cool.
Mit anderen Worten, Nils hatte mit allem recht.
Aber kommen wir wirklich zu einem kleinen Spiel, was ich an dem Wochenende auch gespielt habe. Voodoo ist ein Partyspiel, würde ich mal fast behaupten. In Voodoo kriegt jeder eine Fluchkarte in die Hand zum Spielstart und wer in der Reihe ist, würfelt 5 Würfel und mit diesen Würfeln, da sind Symbole drauf. Und wenn die Symbole zu deiner Handkarte passen, dann darfst du diesen Fluch aussprechen. Also ich spreche den Fluch jetzt auf Nils. Und ab dem Zeitpunkt muss der Nils die ganze Zeit eine Hand auf dem Kopf haben. Wenn er seinen Fluch bricht, bekomme ich Punkte. Ich muss es aber bemerken. Also ich muss, Nils, du hast gerade deinen Fluch gebrochen, ich bekomme jetzt hier 2 Punkte. Das Spiel ist auch nach 8-9 Punkten schon rum, also relativ zügig. Wobei zügig ist relativ. Wir haben es mit dem Christian gespielt und Christian ist einer, der lässt keine Flüche brechen. Ja, der musste dann irgendwann mal seine eine Hand auf dem Kopf haben. Seine Handkarten durfte er nur noch mit 2 Fingern heben. Er musste jedes Mal, wenn er würfelt, wie ein Hund bellen. Und, und. Also irgendwann mal wird es total verrückt und total Banane, aber super lustig. Vor allem, wenn du dich drauf einlässt. Ja, das kannst du nicht mit Leuten spielen von wegen, das mache ich jetzt nicht oder konzentriere ich mich nicht drauf. Einfach richtig lustiges Fun-Spiel. Gibt auch verschiedene Varianten. Es gibt auch noch das Voodoo, das ist dann so im Cthulhu-Universum. Dann gibt es noch irgendwie was mit Ninjas oder sowas. Ich glaube aber, die alle nur auf Englisch. Das Grundspiel Voodoo, also V-O-O-D-O-O, das hat es auf Deutsch geschafft. Die Erweiterungen nicht. Aber richtig cool. Habt ihr schon mal davon gehört?
Nein.
Nein, noch nie.
Richtig geniales Spiel. Also ich empfehle euch wirklich, mit dem Christian das zu spielen. Wenn ihr den Christian von Brettspiel News irgendwo seht, packt das Spiel aus und spielt es mit ihm. Es ist super lustig.
2014, sehe ich das richtig?
Ja.
Okay, dann bin ich beim richtigen.
Ist schon etwas älter, ja. Also total banales Spiel, was du machst. Du würfelst halt, musst einen Würfel dann mindestens rauslegen, wenn du weiterwürfen willst. Ansonsten benutzt du die Würfel, um deine Flüche zu sprechen. Da gibt es noch irgendwelche Artefaktkarten und sowas, wo dann dir irgendwelche Vorteile geben. Aber eigentlich geht es um die Flüche, die du auf andere spielst und die müssen dann komische Sachen machen. Ja?
Ist da
setz dich jetzt auf den Boden und spiel
dabei.
Vom Boden. Aber ja, die Voodoo-Puppe ist eben der Stadtspieler, wo sich dann auch wieder die Flüche drauf beziehen. Immer wenn du Voodoo weitergibst, also so heißt die Puppe, dann muss einer klatschen. Oder wenn einer verflucht wird, dann musst du denjenigen auslachen. Haha. Super lustiges Spiel.
Das
also für alle, die auf diese Art Humor stehen, absolut empfehlenswert.
Ja.
Wenn ihr das irgendwann mal auf einem Flohmarkt entdeckt, sofort mitnehmen. Genial.
Klingt super auf jeden Fall.
Ist gerade auf die Liste gewandert.
Ja, aber ihr könnt nicht viel beitragen, wenn ihr es nicht gespielt habt.
Nee. Ich will ganz kurz zum Cover. Ich finde das, also die erinnern mich irgendwie an Asterix und Obelix. Ich weiß auch nicht. Also der Typ sieht wie so ein Ägypter aus von Asterix und Obelix. Und da hinten,
jetzt, wo du sagst, ja, das stimmt.
Das könnte Miraculix sein. Mhm. Falsche Farbe vom Dings halt, ne?
Du meinst den Totenbeschwörer da?
Ist das ein Totenbeschwörer? Ach so, ja, jetzt habe ich es groß gemacht. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Witzig. Ja.
Also wenn mir die Erweiterung irgendwann mal noch in die Hände kommen, dann wäre ich da echt glücklich. Die fehlen mir noch. Ich habe das Grundspiel. Christian hat einmal alles. Cooles Spiel. Gut, Dani, mach mal weiter.
Ja, was wir auch gespielt haben auf der Spieldoch ist Ditto. Das ist bei Game Factory dieses Jahr rausgekommen von Martin Ang und illustriert vom Untai Studio. Und wir haben ein Partyspiel mit Worten, wo wir Fragen beantworten, zum Beispiel, welcher Gegenstand passt gut in eine Hosentasche? Und dann schreibt man halt drei Begriffe auf so ein Bingo-Grid, was man vor sich hat, so ein 3x3-Raster. Und dann gibt es drei Fragen. Und wenn dann jeder sein Bingo-Raster voll hat, wird halt angefangen, der Reihe nach jeweils eine Antwort vorzulesen. Und das Ziel ist es, Sachen aufzuschreiben, die andere möglichst auch aufgeschrieben haben. Weil dann darf man das Wort einkreisen und dann könnte das am Ende für ein Bingo zählen. Und wenn man es sogar schafft, eine Sache aufzuschreiben, die nur eine andere Person aufgeschrieben hat, dann kriegt man noch eine Bonuspunkte, dann darf man so einen Stern ausmalen. Dafür gibt es dann halt Zusatzpunkte. Wenn eine Person, also wenn man das Wort vorliest und es hat niemand anderes, dann wird es durchgestrichen. Und sobald auf diese Art irgendjemand sein Raster halt voll hat mit Kreisen und Strichen, endet die Runde. Und dann wird gewertet. Man spielt dann drei Runden und die Gesamtpunktzahl zählt. Also es ist super simpel und schnell gelernt, hat uns sehr viel Spaß gemacht, wir haben es mitgenommen, haben ein bisschen über die Regel, also wir haben es erklärt bekommen, was so Begriffe angeht wie Geige und Violine, die das Gleiche meinen, das zählt dann, Instrument und Geige ist nicht das Gleiche, aber uns ist dann relativ schnell aufgefallen, damit ist es eigentlich nicht getan, weil immer mal wieder sowas aufkommt, wo man dann halt in der Gruppe besprechen muss, zählt das jetzt? Oder zählt das nicht? Wir hatten Allergien als Beispiel und einer hat Heuschnupfen gesagt und einer hat Pollen. Ja, ich habe ja die Allergie gemeint, die davon ausgelöst war. Oder rausgehen und Spaziergang. Bei was macht man bei Regen nicht? Und dass diese Themen aufkommen, haben wir gemerkt. Wie störend das für so ein Spiel ist, weiß ich jetzt nicht. Hängt wahrscheinlich sehr von der Gruppe ab, wie sehr man sich daran jetzt festhängt. Für uns war das jetzt nicht so schlimm, man stimmt dann einfach ab und gut ist. Wir fanden es sehr lustig und es hat Spaß gemacht. Es ist halt eins dieser Spiele, die halt auch sehr cool sind, wenn man das jetzt mit Leuten spielt, die man gerade kennenlernt, weil man dann doch noch über die Sachen irgendwie spricht. Ach, du hast den Film aufgeschrieben und ich habe aber daran gedacht zuerst und solche Gespräche halt entstehen am Tisch. Und ja, kennt ihr das?
Ja, ich habe es auch auf dem Brettspiel-News-Wochenende gespielt, also jetzt gerade mal 2-3 Tage her. Bei mir kam es gar nicht gut an. Liegt vielleicht auch daran, dass wir die Partie um 2 Uhr in der Nacht oder sowas angefangen haben zu spielen. Das, was du beschreibst, diese Begriffe, diese ähnlichen Begriffe, das kam bei uns natürlich auch auf und das fand ich tatsächlich noch das Witzigste am ganzen Spiel, weil da kam einfach dann Diskussionen auf. Ja, aber ich habe das Gleiche und komm, wir einigen uns, dann passt euers auch, dann lassen wir das auch zählen. Das fand ich noch das Witzigste, aber ich bin da irgendwie, das war nicht mein Spiel. Da bin ich nicht wirklich reingekommen. Aber ich glaube, wir haben auch einen Regelfehler gemacht. Du sagst, wenn ein Spieler alles ausgeixt hat oder gekringelt hat, dann ist fertig. Ja. Weil wir haben dann weitergespielt, bis alle Spieler fertig waren.
Also wir haben es erklärt bekommen. Ich habe selber nicht die Regeln geguckt, muss ich zugeben. Wir haben es halt auf der Messe erklärt bekommen und uns wurde so erklärt, dass dann Ende ist. Es also sein kann, dass gar nicht alles vorgelesen wird.
Weil das war am Schluss nämlich schon ein bisschen weird. Ja, ich habe jetzt meins schon fertig. Ja, dann mach halt der nächste weiter. Und da war die Spannung auch irgendwie weg. Ja, und dann war nur noch einer da, der hat halt noch Begriffe gehabt. Klar, hat er keine Übereinstimmung mehr gehabt, weil alle anderen schon ausgeixt waren. Das fand ich nicht so schön. Aber wenn du sagst, wenn einer schon fertig ist, dann ist auch die Runde durch. Okay.
dadurch wird es ja belohnt, dass man viele gleiche Sachen aufgeschrieben hat, weil man ja dann immer mitkringeln darf mit den anderen. Sonst x'en darfst du ja dann nur, wenn du selber vorliest. Also ist die Person, die mehr Gemeinsamkeiten hat, auch schneller fertig und kriegt somit mehr Punkte.
Das macht Sinn.
Mich erinnert es an High Five. Ich weiß nicht, ob ihr High Five kennt. Mhm. Das war so ein Spiel, ist so ein Spiel, also auch schon alt, ne? Ich weiß nicht, da gab es auch mehrere Reimplementationen und so, also mehrfach neu aufgelegt, glaube ich. Das Prinzip ist, du kriegst einen Oberbegriff und dann schreibst du 5 Wörter dafür auf und je mehr deine Wörter mit anderen übereinstimmen, desto mehr Punkte hast du. Also haben 3 Leute dein Wort aufgeschrieben, kriegst du 3 Punkte und so, ne? Und dann geht es am Anfang, also kein Grid oder sowas ausgefüllt wird, aber Grundprinzip, ich suche halt einfach Wörter, die andere auch so aufschreiben, ne? Also ich versuche quasi herauszufinden oder zu antizipieren, was machen die anderen, welche Wörter schreiben die auf, weil mir das mehr Punkte bringt. Fertig. Das klingt so, als wäre es eigentlich im Grunde das Gleiche, nur mit anderer Aufmachung.
Ja, wir haben halt schon gemerkt, dass in dieser zweiten von den 3 Runden, dann haben wir dann schon angefangen, ich versuche jetzt aber nicht das aufzuschreiben, was so voll obvious ist, was vielleicht jeder hat, sondern ich schreibe die eine Sache auf, die meine Mama auch aufschreibt, damit wir diese Bonuspunkte kriegen. Und man fängt an, mehr zu überlegen, welche Worte man wo auf dieses Raster schreibt, weil es gibt unterschiedlich viele Punkte, je nach Zeile und Spalte. Das heißt, dieses, wo man die Worte platziert, wo man denkt, da bin ich safe, das hat auf jeden Fall jemand oder die anderen. Da fängt man dann auch an, einfach ein bisschen mehr zu überlegen und das ein bisschen klüger zu machen.
Ja, du kriegst ja auch nochmal Reihen- und Spaltenpunkte, aber nur, wenn du Reihe und Spalte eben komplett umkringelt hast. Wenn da ein X dabei ist, dann hast du eben kein Bingo, in Anführungszeichen.
Genau.
Dann gibt es auch keine Punkte. Also das ist dann auch nochmal, wo schreibe ich jetzt welches Wort hin, wie du sagst. Mhm.
Genau.
Wobei sich das ein bisschen nach Glück anhört, ne? Also.
Ja, es ist so dieses, ich habe so an Just One gedacht, so dieses, was denken die anderen jetzt? Dieses Überlegen, was man denkt, was die anderen denken und dann etwas Ähnliches, aber nicht genau das Gleiche oder nur das, was eine Person hat. Ja.
Das ist ja genau High Five, ne? Also bei Just One ist es ja, du willst nicht die gleichen Begriffe haben. Da und bei High Five willst du die gleichen Begriffe haben, ne? Also.
Aber du überlegst immer, was denken die anderen jetzt und was schreiben die wohl zuerst, genau.
Ja, aber ich glaube, so eine eingespielte Gruppe, da funktioniert das ganz gut. Wir haben uns jetzt nicht so gut gekannt. Ich hatte immer irgendwie den Einzelbegriff. Ja, aber wenn man sich besser kennenlernt, gerade in der Familie oder im Freundeskreis, wo man sich öfter sieht, ich glaube, da funktioniert das echt ganz gut.
Ja, das ist eine gute Frage.
Das Thema hatten wir auch, dass wir überlegt haben, wenn jetzt 2 Leute sich gut kennen und die haben ihre Insider, da haben die anderen relativ wenig Chancen, weil die schreiben dann die Begriffe auf, die holen noch die Extrapunkte. Und wenn die anderen dann alle so ein bisschen fremd sind, schwierig. Das kann, glaube ich, schon, je nach Gruppe, hängt das halt, also kann da eine andere Dynamik entstehen, kann ich mir auch gut vorstellen, wie du das gerade beschrieben hast, wenn man da so die einzige Person ist, die eigentlich nicht Teil der Gruppe ist, dass man das da gut merken kann und nicht auf eine schöne Art.
Gut, okay. Haken dran. Nächstes Spiel. Nils, du bist dran.
Ja. Passend zum Eingangsthema haben wir zufälligerweise, also das war zufällig vorher schon, bevor wir das Thema festgelegt haben für heute. Aber es passt so wunderschön, denn wir haben die Erweiterung von Underwater Cities endlich gespielt. Also der letzte Messeloot quasi aus dem letzten Jahr von der Spiel ist jetzt vom Tisch. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es endlich geschafft. Und Underwater Cities, ein Spiel, was wir lieben, von, ich weiß es immer noch nicht, Vladimir Suchi, keine Ahnung, der jetzt auch die Erweiterung wieder gemacht hat. Das ist die zweite Erweiterung. Die erste Erweiterung, New Discoveries, ist absolut vergriffen. Wir haben die irgendwann mal auf dem Sekundärmarkt für viel zu viel Geld gekriegt. Die war auch gar nicht so geil, fanden wir. Aber da war ganz wichtig drin, Double-Layer-Player-Boards, wo du dann die Städte und so, wo das alles nicht mehr verrutscht, sondern wirklich richtig schön einrastet. Deswegen war die so wichtig. Das Witzige ist aber jetzt bei dieser Daten-Ära-Erweiterung, da steht drin, ja, wir können nicht sagen, ob das jetzt gut kombinierbar ist mit der ersten Erweiterung. Fand ich ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Aber wir haben es ausprobiert und wir haben es ohne die erste Erweiterung ausprobiert. Wir haben nur das Material aus der ersten Erweiterung genommen und dann halt Daten-Ära dazu. Also auch, es gab so einen Quickstart, so wie bei Preludium, bei Terraforming Mars gab es in der ersten Erweiterung, haben wir auch alles rausgelassen, sondern wirklich nur die zweite Erweiterung. Und das ist witzig. Denn bei Terraforming Mars, Entschuldigung, bei Underwater Cities ist es ja so, dass du Unterwasserstädte baust, du hast 4 Bauplätze außenrum und da willst du immer diese 3 verschiedenen Gebäudetypen haben. Also Entsalzungsanlage, Forschungsgebäude und Nahrung, Seetanks ist durch. Und dann ist es immer so, dass du eigentlich erst immer so versucht hast zu bauen, dass du 2 aufgewertete Gebäude desselben Typs hast und dann halt irgendwie an Karten kommst, wo du auf diesem Erweiterungsbauplatz bauen kannst, um dann deine Stadt bunt zu machen. Denn bunte Städte, also Städte, die 3 verschiedene Gebäudetypen dann dran haben, die bringen am Ende die meisten Punkte. Das heißt also, du willst quasi einen Einkommensbonus haben, den du kriegst dadurch, dass du 2 gleiche aufgewertete Gebäude hast, aber du willst die Stadt halt auch bunt haben. Und das war immer ein Kampf, weil du halt diese Karten so rar sind, wo du mal irgendwie so einen besonderen Bauplatz voll machen kannst. Das heißt, du hast dann immer geschwankt zwischen, mache ich meine Stadt bunt, um maximal zu punkten, oder will ich das bessere Einkommen haben? Und das haben sie jetzt quasi weitergeführt durch Datenära, denn es sind immer noch 4 Bauplätze, aber jetzt hast du auf einmal einen Typ mehr. Das heißt also, du hast jetzt auch noch diese Datengebäude, die eine neue Ressource mit reinbringen, nämlich Datenscheiben. Und das ist cool. Das ist cool, weil diese Datenscheiben unter anderem dazu verwendet werden können. Also du kannst durch diese Datenscheiben immer eine extra Aktion machen, wenn du dran bist, indem du zum Beispiel eine Scheibe ausgibst und eine zusätzliche Karte ausspielst. Und das ist schon geil. Also alleine mal, also Karten sind ja unfassbar wichtig in diesem Spiel, dass du immer Karte farblich passend ausspielst, um dann irgendwie mehr Boni zu kriegen. Und das willst du auch möglichst nie verpassen. Und jetzt kannst du auf einmal 2 Karten ausspielen und so weiter, wenn du denn diese Datenscheiben hast. Und das bringt dir natürlich immer irgendwas, ne? Weil diese Karten einfach immer irgendwas bringen. Du kannst sie aber auch benutzen, um einen Erweiterungsbauplatz zu bebauen. Das heißt, du kämpfst nicht mehr für diese ganzen Karten, um irgendwie da so eine bunte Stadt rauszumachen, sondern du kriegst das relativ simpel. Problem dabei ist, die haben die Punkteverteilung verändert. Du kriegst also am Ende, hast du früher, glaube ich, 6 Punkte gekriegt für so eine bunte Stadt. Jetzt kriegst du noch 5 oder 4. Und die neue bunte Stadt, die hat jetzt alle 4 verschiedenen Gebäudetypen dran. Aber du hast ja nur diese 4 Bauplätze. Aber dafür gibt es dann 8 Punkte. Das heißt also, du kriegst deine Städte nicht mehr so gebaut, dass du, also klar kriegst du das, dann verzichtest du aber auf diese Punktzahl am Ende. Du baust jetzt also entweder deine Städte bunt oder du baust deine Städte so, dass du halt 2 aufgewertete Gebäude hast, um irgendwie mehr Ressourcen zu kriegen. Und meine Frau und ich, wir haben genau gegeneinander gearbeitet, also gegenläufig gearbeitet. Das heißt, ich habe wirklich 5 Städte gehabt, die habe ich mit Ach und Krach bis zum Ende gerade so alle bunt gekriegt, aber dann waren es 5 mal 8 Punkte, 40 Punkte am Ende, zack, bumm, obendrauf. Funktioniert. Sie hat mehr Städte gehabt, aber diese Gebäude nicht so verteilt. Das heißt, sie hat dann halt zwar durch Städtegebäude Punkte gemacht, aber halt durch diese Multicolor-Städte nicht so viele Punkte gemacht. Und ich habe gewonnen, aber es war doch so knapp, dass wir feststellen konnten, okay, ich hatte ein bisschen mehr Glück mit den Endwertungskarten, da hatte sie ein bisschen Pech, da passte nicht so richtig was zu ihr, sonst wäre es noch knapper geworden. Wir sind aber auch nicht besser gewesen als sonst. Also wir haben nicht auf einmal mehr Punkte gemacht als in den Spielen, die wir sonst vorher irgendwie hatten oder sowas. Ja, also wir haben alle Spiele getrackt bisher dazu. Die höchste Punktzahl hat immer noch sie aus irgendeiner Version, die wir vorher mal gespielt haben halt. Ne? Hm. Aber es ist trotzdem cool. Denn du hast einfach mehr taktische Möglichkeiten. Du kannst jetzt noch unterschiedlicher arbeiten und sowas. Wir würden ab sofort nie mehr ohne dieses Ding spielen. Weil es wirklich irgendwie nochmal so eine kleine Ebene reinbringt, die irgendwie einfach funktioniert und die Spaß macht, die das wieder so ein bisschen auffrischt. Also es ist im Prinzip schon so more of the same mit diesem kleinen Typ, dass diese Datengeschichten dabei sind. Und noch dazu ist halt noch ein neues Stadttyp mit reingekommen, sonst hast du immer die normalen Städte und diese symbiotischen Städte. Und dann war immer der Kampf um diese symbiotischen Städte. Bei 2 Spielern waren es, glaube ich, 7 symbiotische Städte, die gebaut werden können. Das sind jetzt nur noch 5, aber du kannst halt auch 5 von diesen Datenstädten bauen. Und da kann man so ein bisschen gucken. Die Datenstädte lohnen sich halt nur, wenn du wirklich mehrere davon hast. Denn die haben so einen Punktemultiplikator drin. Mehr Städte bringt dann halt mehr Punkte. Bringt jeder einzelne irgendwie mehr Punkte oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Und die nicht einfach nur so, zack, bumm, symbiotische Stadt, 2 Punkte in Einkommensphase und fertig. Ne? Und das ist cool. Also dadurch war wirklich mehr Spielvariabilität drin und irgendwie mehr taktisch möglich. Deswegen von mir für alle, die Underwater Cities zu Hause haben, ist das meiner Meinung nach ein No-Brainer. Kaufen, kostet nicht viel Geld, ausprobieren. Ein Ding, den ich noch gar nicht gesagt habe, es macht auch eine Sache wieder ganz toll. Ihr müsst nicht mehr stapeln. Es sind jetzt aufgewertete Gebäude dabei. Vorher war es ja immer diese beiden Plättchen, die man dann stapeln musste, die dann übereinander lagen und dann sind die Türmchen auch noch immer umgefallen und so. Jetzt haben sie große Türmchen, das heißt, man ersetzt dann den flachen durch den hohen und dann hat man das auch. Und wenn man dann noch New Discoveries hat, also neue Entdeckungen im Deutschen, dann hat man spielermaterialtechnisch auch einfach gar kein Problem mehr. Das funktioniert dann jetzt einfach ganz richtig, richtig gut. Es ist natürlich immer noch, tut mir leid, es ist immer noch hässlich. Also es ist wirklich für mich so ein Spiel, was einfach nicht hübsch anzusehen ist.
Überhaupt nicht.
Findest du gut, ja?
Ich mag's, ja.
Ah, okay.
Aber ich mag auch die Optik von Terraforming Mars. Ich habe da gegen die Illustration auch überhaupt nichts.
Also das ist für mich so, aber für uns ist es halt einfach eins dieser Spiele, was bei uns niemals ausziehen wird, was wir immer wieder gerne auf den Tisch bringen und jetzt nochmal wieder dazu gewonnen hat.
Dani, kennst du denn Underwater Cities?
Es liegt bei uns auf dem Pile of Happiness. Und ich habe jetzt wieder noch mehr Lust, das zu spielen. Tatsächlich war auch damals die Optik mit eine Entscheidung dafür. Also Gutes davon gehört. Und wir finden auch, sieht gut aus. Und jetzt habe ich große Lust, das auszuprobieren.
Ich würde aber empfehlen, fangt erstmal im Grundspiel an, spielt das einmal und nimmt dann die Daten-Era dazu. Die bringt nicht wirklich viele Regeln mit. Also ja, klar, es sind, glaube ich, trotzdem 4 Seiten, aber kleine Seiten, keine DIN A4, sondern ich glaube DIN A5 etwa die Größe. Nicht wirklich viele Seiten, aber ich habe es einmal jetzt gespielt mit Daten-Error. Ich war auch absolut, also von mir auch ebenfalls eine Kaufempfehlung. Richtig coole Erweiterung, nicht viele Regeln mit dazu, aber du hast wesentlich mehr Möglichkeiten, wie du deinen Spielzug gestalten kannst. Du warst vorher wesentlich mehr auf die Karten, die du auf die Hand gekriegt hast, angewiesen.
Ja.
Und jetzt hast du eben diese Datenchips, wenn du sie hast, wenn du drauf gehst. Du verzichtest natürlich dann auch wieder auf ein Nahrungsgebäude oder ein Wissenschaftsgebäude vielleicht im Zweifel. Genau, da muss ich irgendwie die Waage halten. Aber wenn du eben auf diese Datenpunkte gehst, dann hast du mehr Möglichkeiten, wie du deinen Spielzug gestalten kannst. Das finde ich echt richtig genial. Die neuen Entdeckungen, da gab es das Museumsmodul, glaube ich. Das haben wir mal gespielt. Das kam überhaupt nicht an. Das war dann
bei uns auch nicht.
Too much. Das irgendwie, das hat nicht gezündet. Klar, die Tableaus, die du erwähnt hast, sind super. Hätten eigentlich schon im Grundspiel sein müssen.
Ja.
Und eben die neuen Metropolen sind bei New Discoveries drin. Aber keine gute Erweiterung. Nicht wirklich. Da ist die zweite Erweiterung, also die Daten-Error-Erweiterung. Das ist wirklich eine gute Erweiterung.
Man braucht wirklich neue Entdeckungen eigentlich nur, wenn man das Spiel liebt und oft spielen will, um dann diese Boards zu haben. Oder man kauft sich irgendwelche Overlays, keine Ahnung.
Genau. Aber Daten-Error vom Spielerischen her absolut zu empfehlen, genau.
Also bei uns ist es ja wirklich so, nachdem wir das erste Mal Underwater Cities gespielt haben, haben wir einfach zu zweit nie wieder Terraforming Mars gespielt. Weil, also Underwater Cities ist auch so ein Spiel für mich, das ist zu zweit einfach am besten. Da gewinnst du eigentlich nicht durch mehr Spieler. Das hat eine Zwei-Spieler-Seite, die gut funktioniert, finde ich. Und ansonsten gewinnst du vor allem Downtime, wenn du da mit mehreren dran sitzt. Und das muss nicht unbedingt sein. Und Terraforming Mars ist ja zum Beispiel wieder so, auch ist es besser mit dreien oder vieren als zu zweit, finde ich zumindest. Und wir bringen zu zweit Terraforming Mars überhaupt nicht mehr auf den Tisch. Aber dafür halt dann immer Underwater Cities, weil es uns einfach so viel Spaß macht zu zweit.
Ja, ich fand's aber zu dritt. Also bis jetzt habe ich Underwater Cities tatsächlich nur zu dritt gespielt. Ich finde es zu dritt echt gut.
Spiel mal zu zweit und dann berichte, ob du es zu dritt besser findest als zu zweit.
Vielleicht lade ich mal für Underwater Cities ein, zu dritt. Der Verlierer muss gehen und die Gewinner spielen nochmal eine Partie. Okay, probieren wir mal aus und ich berichte.
Für mich auf jeden Fall der Beste von Suchi. Also der hat ja auch noch Evacuation, finde ich auch geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Woodcraft und so fand ich ganz gut.
Woodcraft fand ich auch nicht so toll. Praga ist ganz cool, ja. Und dann gibt es noch dieses Pest-Spiel, was er gemacht hat.
Messina,
ja. Das fand ich thematisch
sehr gut. Ich vergesse aber immer eins. Der Club der Verschwender. Der ist auch richtig cool.
Gab es da nicht einen Vorgänger noch?
Ja.
Vor Club der Verschwender gab es noch...
Letzte Wille.
Der letzte Wille, genau. Ja, wo man sein komplettes Geld ausgeben muss,
ja, als erstes. Genau.
Du hast geerbt und nur derjenige kriegt das Resterbe, der sein komplettes Erbe verprasst.
Und Club der Verschwender geht ja in die gleiche Richtung. Du willst irgendwie, also die sind, bilden diesen Club, wo sie halt alle irgendwie Ansehen verlieren wollen, Geld verlieren wollen und so weiter. Das ist richtig lustig.
Ja, das stimmt. Aber auch schon uralt.
Super alt, ja. Obwohl 2015, 14 oder so, schätze ich. Keine Ahnung. Und irgendwann war es da, ne? Du hast doch immer mal von Epona berichtet und sowas. Also irgendwann, fand ich, hat der ein bisschen nachgelassen.
Epona? Habe ich nie. Weiß ich nicht.
Doch, war das nicht dieses Pferdespiel, was letztes Jahr...
Ah, doch. Das ist ja wieder komplett verdrängt.
Ja. Ich kenne dich besser,
als du mich kennst. Das war aber auch gut. Das war auch ein gutes Spiel. Keins, was man sich kaufen müsste, aber war ein gutes Spiel. Okay, ich komme dran mit meinem großen, großen Spiel. Ebenfalls auf dem Brettspiel-News-Wochenende gespielt. Ich habe es mir gewünscht und Jesper hat es mitgebracht. Hat er in diesem Podcast auch schon davon berichtet, von Luthia. In Luthia sind wir Instrumentenbauer und wir möchten wir möchten Kunden anwerben. Die Kunden haben irgendwelche Wünsche, die möchten Geigen haben oder Gitarren oder was weiß ich was. Und denen bauen wir dann eben ein Musikinstrument. Im Grunde ein Arbeiter-Einsatzspiel. In der ersten Phase setzen alle Spieler der Spielzugreihenfolge nach ihre Arbeiter aufs Board und in der zweiten Phase werden diese Arbeiterfelder dann abgearbeitet. Die Arbeitereinsatzfelder sind nicht belegt, wenn ich mich draufsetze, da können sich beliebig viele Scheiben stapeln und wenn ich dran bin und wähle eben dieses Arbeitereinsatzfeld aus, dann wird es aufgelöst. Erstens mal nach der Reihenfolge, wie die Scheiben hingelegt worden sind und dann noch sortiert nach der Stärke. Also je stärker mein Arbeiter ist, desto früher kommt er mit der Aktion dran. Das ist eine ganz schöne Interaktion, weil es ist nicht einfach nur, ich nehme jemand anderen Arbeitereinsatzfeld weg, sondern welche Stärke setze ich denn dahin und in welcher Reihenfolge löse ich diese Aktionen aus. Vielleicht möchte der eine Spieler an der einen Stelle noch Geld haben, bevor er dann zu den Instrumenten geht und sich eine Blaupause für ein Instrument kauft. Und ich löse aber diese Blaupause vorher aus, bevor der überhaupt an sein Geld kommt. Damit kann er sich gar keine Blaupause mehr holen, weil er eben das Geld noch nicht hat. Das fand ich echt spannend. Führt aber dazu, dass es zwei Spielereihenfolgen gibt. Erstens mal die normale Spielreihenfolge, die dann auf dem Board angezeigt wird. Also ich bin dran und löse das auf. Und dann noch innerhalb dieses Aktionsfeldes wird eine neue Spielreihenfolge definiert, in welcher Reihenfolge jetzt diese Aktion ausgelöst wird. Danach schwenkt man aber wieder auf die ursprüngliche Spielreihenfolge zurück. Kann mitunter schon ein bisschen durcheinander werden. Dafür gibt es natürlich diesen wunderschönen Startspielermarker, den Dirigentenstab. Ja, allgemein, cooles Spiel. Ich habe mich sehr gefreut, das mal spielen zu können. Ich werde es mir nie und nimmer kaufen. Ganz großes Problem von dem Spiel ist, dass ich von dem Thema null und überhaupt nichts gespürt habe. Ich habe mit ganz großem Abstand gewonnen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Mechanisch funktioniert das Spiel echt, echt gut. Aber du spürst von dem Thema nichts. Ja? Du baust zwar du holst dir eine Blaupause in deine Werkstatt. In dieser Werkstatt setzt du dann Material, also das du dir auch irgendwie besorgt hast, auf dieses Instrument und schaffst es dann vom linken Tableau-Seite auf die rechte Tableau-Seite. Auf der rechten Tableau-Seite musst du nochmal Material investieren, um den letzten Schliff dem zu geben. Und dann setzt du dieses Instrument in das Orchester ein, auf dem Spielbrett in der Spielfeldmitte. Dort gibt es dann eine Mehrheitenwertung am Ende vom Spiel. Funktioniert mechanisch wunderbar, richtig toll, gerade diese Auflösung von den Arbeitern. Alles toll, aber ich spüre kein Thema. Es ist nichts, also dass ich da irgendwie ein Instrument jetzt baue oder sonst irgendwas, ja, gar nicht. Und da hilft dieses Deluxe-Material mir zumindest auch überhaupt nicht. Jedes Instrument hat dann nochmal einen kleinen Standy, also du siehst dann wirklich, du setzt eine Geige in dieses Orchester oder du setzt ein Klavier in dieses Orchester ein und markierst es eben mit deiner Spielerfarbe, damit du am Schluss eben auch noch diesen Mehrheitenmechanismus auflösen kannst. Aber nee, also ich würde es nochmal mitspielen, definitiv. Kaufen werde ich es mir auf gar keinen Fall. Ich bin so froh, dass ich es mal spielen konnte und es ist auch echt schön. Und dieser Würfelturm, diese Orgel, auch toll, geil, es klimpert. Ja, wenn du da reinschmeißt, dann machst du Klingelingeling. So oft hörst du die Aktion aber gar nicht im Spiel durch, dass sich das irgendwie lohnt, dafür 50 Euro auszugeben, nur für diesen Klimperturm. Alles mega überproduziert. Richtig cool, geil, aber nee.
Hat Jesper mitgebracht?
Jesper hat es mitgebracht, genau. Ich habe es mir von ihm gewünscht und er hat es dann auch erklärt. Ich bin bei der Regelerklärung fast eingeschlafen, Entschuldigung Jesper, aber das liegt daran, dass es einfach mods anstrengend war dieses Wochenende. Die Regelerklärung war wirklich gut. Ich habe ja auch gewonnen, habe ich das schon erwähnt.
Haus hoch, habe ich gehört.
Ja, also war schon ein bisschen Abstand dazwischen. Genau, also cooles Spiel. Wenn ihr es mal auf irgendeiner Convention spielen könnt, dann spielt es dort. Sofort kaufen, nee, müsst ihr nicht. Es sei denn, ihr seid total angetan von dem Thema und könnt vielleicht ein bisschen reinfühlen, aber ich habe von dem Thema nichts gespürt. Ich habe halt Ressourcen mir geholt und die Sachen von links nach rechts und dann ins Orchester geschoben, damit Punkte gemacht und fertig.
Ich wollte, also meine erste Frage wäre gewesen, wie spürst du das Thema?
Ja, gar nicht.
Ja, weil ich noch, also ich finde ja, Musik ist auch, also was heißt Musik ist nicht mein Ding, aber es ist, also ich bin nicht musikalisch, ich höre gerne Musik und so, ne? Aber irgendwie fand ich Musikspiele immer irgendwie interessant. Und jetzt zum Beispiel so Lacrimosa oder so, habe ich auch nichts gespürt vom Thema damals, also als ich das mal gespielt habe, dass ich immer das Gefühl habe, irgendwie, ja, liegt es vielleicht am Thema auch, weil ich noch kein Spiel gespielt habe, wo das so richtig reinkam, also richtig durchkam, zumindest so was in die Richtung Eurogame geht, ne? Also wir fangen jetzt nicht an, über Hitzer zu reden oder sowas, ja. Ja, klar. Der Würfelturm übrigens, ich war auch bei Jesper und er hat mir das auch gezeigt, wir haben es dann da nicht ausprobiert, weil wir ja damals Kingdom Desmond so ausprobiert haben. Aber wir hatten vorher gespielt, Hobbit, ich weiß gar nicht, der neue Knizia Hobbit,
Roll and Ride.
Ja, irgendwie so, genau. Und da haben wir den Würfelturm benutzt.
Okay.
Und das war cool. Also da haben wir halt natürlich Anna und die Dinger da reingeworfen. Und das war natürlich schon witzig. Also ich glaube, wenn man den hat und den Würfelturm hat und der klimpert, dann nimmst du den einfach für alle Spiele, wo du irgendwie Würfel hast, bis du es nicht mehr hören kannst.
Muss sich ja lohnen.
Ja. Aber wenn du jetzt schon Lacrimosa angefangen hast, ich habe es letztens gespielt. Auch Thema habe ich überhaupt nichts gespürt, aber rein mechanisch finde ich es ein tolles Spiel.
Ich finde, jetzt kommen wir natürlich total ab und reden auf einmal über Lacrimosa, aber ich muss einfach drauf reagieren. Du hast absolut recht, ja. Also ich habe das gekauft und ich habe gedacht, Alter, gerade auch für den Preis, das Material, mega, ne? Diese Notenbücher, die du aufschlägst und so, es war alles total toll. Und ja, es funktioniert mechanisch und ich fand die Mechanik auch cool mit dem oben und unten reinschieben und, ne, und so ein bisschen Deckbuilding dabei und welche Karte gebe ich auf, welche will ich behalten. Aber wir haben das so gespielt und danach so, ja, es funktioniert und es sieht super aus, aber es hat uns halt vollkommen kalt gelassen irgendwie und wir haben uns beide so angeguckt, ich muss das jetzt nicht nochmal spielen. Ne? Wir hatten beide das Gefühl, wir haben auch irgendwie alles erreicht nach der ersten Partie, was man da so erreichen konnte. Deswegen ist es bei uns halt wieder ausgezogen. Ne? An sich ein gutes Spiel, keine Frage. Und ich habe viel über Mozart gelernt und das Requiem und...
Ja, aber wer ein wirklich thematisches Spiel haben möchte in dieser Zeit, hat überhaupt nichts mit Musik zu tun, der kann sich mal Rokoko angucken. Ich finde Rokoko, da ist man Schneider und schneidert Kleider und tut die Kleider dann in den Ballsaal. Und da spüre ich das Thema richtig gut. Es gibt drei verschiedene Arbeiter, die können unterschiedlich, also der Meister kann halt mehr als dieser Knecht. Da spüre ich richtig Thema. Und das finde ich toll. Aber so ein Musikspiel, wie du schon sagst, habe ich jetzt noch keins, wo ich wirklich Thema fühle. Aber ich bin auch kein Musiker. Also ich habe mir mal Gitarre selber beigebracht. Ich kann aber nicht mehr viel. Das ist aber auch schon alles.
Ich finde es nur so schade, weil ich auch, also Coming of Age hatte ich ja auch schon mal irgendwie von berichtet. Das war ja auch jetzt wieder auf der Messe. Und es sieht mega aus. Es funktioniert super mechanisch. Aber du hast halt auch nichts vom Thema gespürt, ne? Dass ich so ein bisschen Angst hatte. Irgendwer hat doch auch von Voynich Puzzle nicht auch schon irgendwer erzählt und auch wieder so, sieht gut aus.
Müsste
und alles.
Philipp gewesen sein.
Aber ja, du kriegst irgendwie eigentlich vom Thema nichts mit und so, ne? Also, das ist schon ein bisschen schade, finde ich. Schon ein bisschen schade.
Aber kann es sein, dass das auch so eine Neuheitenkrankheit ist, wo dann nur noch Mechanik über Mechanik, Hauptsache alles gut verzahnt und dann ein Thema drüber geklatscht? Ich meine, es war schon immer so, dass das Thema übergestülpt worden sind, aber gefühlt, also jetzt gerade. Bei Luthia habe ich halt gemerkt, tolle Mechaniken, alles passt wunderbar, aber das Thema, du spürst es nicht, die Mechanik passt nicht wirklich zum Thema.
Kann sein, ja. Wobei ich auch, also Galaxy Postman zum Beispiel hier stehen habe, das ist ja auch noch nicht so alt. Und das fand ich irgendwie, also das ist so abgefahren.
Ja, das,
weil,
das ist super lustig.
Aber ich meine, wir reden hier über Briefträger im Weltraum, ja?
Ja, aber das sind
der nicht mal Pickup und Deliver macht, sondern nur Deliver.
Die Briefe, die du austrägst,
genau.
Die sind ja auch wirklich, da steht ja auch wirklich was drauf. Und somit kannst du ja auch irgendwas spüren, ja?
Genau, und da spürst du es aber auch. Also das fühlt sich thematisch an. Das ist ganz merkwürdig. Also,
ja, aber ich glaube eben wegen diesen Kleinigkeiten, die da noch dabei sind.
Wir haben auch Tidal Blades jetzt das erste Mal gespielt. Das ist eine erfundene Welt, ja, diese Tidal Blades Welt. Also das mit Wasser und das. Ich habe dieses Spiel gespielt und meine Frau auch so, und die ist eigentlich bei sowas auch immer ein bisschen skeptisch. Wir waren voll drin, ja. Wir waren voll drin. Wir haben richtig gemerkt, ja, wir machen jetzt hier die Wettkämpfe so ungefähr. Ich kann gar nicht mehr so genau sagen, warum, ne? Weil das ja auch sieht geil aus, mechanisch funktioniert auch alles und so, aber irgendwie, obwohl es diese Fantasiegeschichte war, funktioniert es. Ist es das? Ich weiß es nicht. Muss man einfach anfangen, nur noch irgendwelche Themen zu erfinden, die irgendwie keinen Sinn ergeben oder sowas, und sich Welten auszudenken, damit man irgendwie das Gefühl hat, man taucht da so in was ein?
Es muss halt irgendwie stimmig sein. Also, ja, Luthier hat ja auch diese 3D-Standys. Die versuchen ja schon alles, das irgendwie rüberzubringen. Aber im Endeffekt sammelst du ja auch nur Metall und Holz ein, und die tauschst du dann ein, damit du eben die Karte von links nach rechts schieben kannst.
Ja. Komisch, ne?
Komisch, ja.
Wäre vielleicht mal ein Thema.
Auch ein spannendes Thema. Wir könnten das jetzt noch austreten. Nicht. Gut. Dani, hast du noch zu Lucia was zu sagen?
Ich habe das noch nicht gespielt. Als du geschrieben hast, dass du darüber reden willst, habe ich mir die Bilder angeguckt, dachte, boah, es sieht schon beeindruckend aus, auch wegen diesem Würfelturm und so weiter. Mhm. Und ich dachte, es ist halt nicht so ein verbrauchtes Thema, ist mal was anderes. Aber ja, selber noch nicht gespielt, noch nicht viel von vorher gehört tatsächlich. Ich habe es mal so wahrgenommen am Rand, aber es hat auch niemand so in meinem Umfeld.
Aber du brauchst doch einen verdammt großen Tisch für das Spiel.
Mhm, das habe ich auch bei den Bildern auch gedacht.
Also der Karton ist ja auch riesig und so, ne? Zumindest Und es sieht natürlich, also ich finde auch, das ist wieder so ein Ding, du guckst da drauf und du siehst sofort, dass es Vincent Dutré ist. Also das sieht so cool aus, und das sieht wieder so typisch aus wie er.
Absolut schön, ja. Finde ich auch, kann ich dir zustimmen. Schön. Seid ihr denn mit eurem Redebedarf zufrieden?
Ich bin nie zufrieden mit meinem Redebedarf.
Gut, dann lassen wir Nils jetzt noch weiterreden. Ich beende in der Zeit den Podcast.
Ich mache jetzt eine Stunde lang Outtake.
Sehr schön, ich lasse einfach laufen und gehe ins Bett. Ich bedanke mich für alle Zuhörer, dass ihr so lange ausgehalten habt, uns zuzuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, einen guten Tag, je nachdem, welche Uhrzeit es gerade ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao. Jetzt nicht gleich stoppen. Vielleicht sagt Dani noch was Lustiges.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unseren Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de. Gut, wollen wir anfangen, dass wir ins Bett kommen?
Seht ihr eigentlich schon? Achso, du hörst ja sogar schon auf. Na, siehst du?
Ja, natürlich nehme ich dich schon auf, aber nur dich.
Für die Outtakes.
Ja, wir produzieren jetzt die Outtakes für die Folgen auch, wo du mal nicht dabei bist.
Das wäre natürlich schon ein bisschen lustig, ne? So eine Folge und dann am Ende irgendwie Outtakes von irgendwelchen Leuten, die überhaupt nicht in der Folge waren. Gott, ich muss zum Friseur, sehe ich gerade, siehst du? Das ist wieder das nächste.
Ja, siehst du, ich habe letztens selber einen Rasierer in die Hand genommen und...
Ich bin noch wieder kurz davor, aber noch kann ich hier oben so verstecken. Also hier ist schon eigentlich nichts mehr. Oh, ich kann nicht so sagen. Das kommt nicht in die Augen.
Ich denke, wir fangen einfach mal an. So, wir sind bei der 116. Mag jemand von euch moderieren?
Okay. Ich habe Angst. Außerdem höre ich dir gerne zu.
Ja, natürlich. Schleimer. So, hallo und herzlich willkommen zur Team-Podcast-Folge Nummer 116. An meiner Seite sind...
Warte mal kurz. Stopp, ich habe das Mikro aus und ihr hört mich, das kann nicht sein.
Aber das ist doch lustig. Die Messe Spiel doch war jetzt dieses Wochenende. Vielleicht aufgrund dessen haben wir uns das Thema vorgenommen, Messe-Loot. Wie gehen wir damit um? Keine Ahnung. Sagt mal was dazu.
Das ist doch ein Outtake.
Also, ich fange nochmal ganz kurz mit dem Thema an.
Ja, klar, mach das.
Man merkt, ich bin verdammt müde. Ich bin heute irgendwie nicht auf der Höhe. Egal. So, fangen wir nochmal ganz von vorne an vielleicht.